Das ist ein wunderbares Lied gewesen, was wir gerade gesungen haben. Ich finde es einfach klasse, wie das auch beschrieben steht. Auch eine Strophe hat viel mit unserem Thema heute zu tun. Da auch wir geringen, unsere Opfer bringen. Und darum soll es heute gehen. Und zu Beginn erzähle ich eine kleine Geschichte. Und zwar, in einem kleinen Dorf war es so, dass ungefähr drei Viertel des Jahres recht angenehmes Wetter war. Mal war es Regen, mal ein bisschen Sonne, angenehm warm, nicht zu kalt. Der Rest des Jahres aber, drei Monate, die dann übrig waren, da war es knochentrocken, knüppelheiß, da war es einfach unerträglich. Man kam überhaupt nicht mehr an Grundwasser ran, da gab es einfach nichts mehr. Aber für diese Zeit hatte das Dorf vorgesorgt. Jeder, wirklich jeder Dorfbewohner musste mitmachen und zu dieser angenehmen Jahreszeit sollte täglich jeder Dorfbewohner einige Tassen Wasser in einen großen Wassertank sammeln. Ja, also kann man sich so vorstellen, der ist hier natürlich viel zu klein für so ein ganzes Dorf, um so eine Zeit zu überbrücken, aber in so einem Wassertank sollte Wasser gesammelt werden in diesem Dreivierteljahr, sodass dann für die Trockenzeit gut gesorgt war. Als dann die Trockenzeit kam, ging dann der Chef des Dorfes hin. Er wollte offiziell diesen Wassertank vor der ganzen Dorfgemeinde eröffnen und er wollte sich die erste Tasse Wasser nehmen. Und so drehte er den Trinkhahn auf und wartete, bis das Wasser durch die Leitung floss und nichts passierte. Rein gar nichts. Kein Tropfen Wasser kam daraus. Was war passiert? Zu Beginn dieser angenehmen Jahreszeit hatten erstmal alle sich das vorgenommen, ja, wir gehen morgen hin, tun ein paar Tassen Wasser rein, dann wird es uns gut gehen, wenn es hier wieder so heiß werden wird. Und irgendwie hat sich dann aber jeder auf den anderen verlassen und gesagt, ja, wieso soll ich denn da täglich da dreimal zu diesem Eimer rennen, da was reintun? Ist doch viel zu weit darüber. Oder der hat doch da einen Brunnen, da findet er doch gut Wasser, warum soll ich von dem wenigen Wasser, was ich schon jetzt zu dieser guten Zeit habe, warum soll ich davon was abgeben? Niemand war bereit, dieses Opfer zu bringen, ob es nun der Weg dahin war oder ein bisschen was abzugeben und zurückzulegen und zu diesem Wassertank zu laufen. Niemand war bereit zu investieren, das war das Problem. Und ein Stück weit geht es heute darum auch in unserem Text, aber eben ganz anders. Und dieser Text, den werden wir heute nur ganz kurz anschauen, und zwar in Apostelgeschichte 11, die Verse 27 bis 30. Da wir in der letzten Woche nochmal über die Hand des Herrn eine ausführliche Predigt gehört haben, können wir heute da weitermachen, wo wir vor drei Wochen aufgehört haben. Apostelgeschichte 11, Vers 27. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass, je nachdem wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Ein kurzer Text, dennoch Gottes lebendiges Wort. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du heute Morgen redest. Herr, dass du unser Herz berührst. Dass du uns aufzeigst, Herr, was für unser Leben relevant und wichtig ist. Dass du es bist, der unser Herz ganz verändert. Amen. Und diesen Text habe ich unter das Thema gestellt: Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Dieser Titel ist ein Zitat, das könnt ihr alle finden, in 2. Korinther 9, Vers 6, das ist die zweite Hälfte dieses Verses. Und so wird es heute um die Frage gehen, wie sieht es mit deinem Glauben, wie sieht es mit deinem Gehorsam aus? Ja, das ist ein Wort des lebendigen Gottes. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Glaubst du ihm das? Sind wir ihm gehorsam? Ja, und wenn wir das sind, dann werden wir das erleben. Das ist ein Wort Gottes, ein Versprechen, was er gegeben hat. Und ich wünsche mir, dass wir den Segen freudigen Gebens alle erleben. Ja, vielleicht wird das heute Morgen ein etwas schwieriges Thema, weil über Geld redet man ja bekanntlich nicht so gerne. Vielleicht habe ich manche Stellen einfach ein bisschen zu schwarz-weiß betrachtet. Können wir gerne drüber reden. Vielleicht wirst du an der einen oder anderen Stelle böse auf mich sein, weil du denkst ja, du hast leicht reden oder vielleicht sogar du spinnst ja wohl. Ich hoffe, dass in diesem Moment Gottes Wort eingeschlagen hat. Dass wir uns von Gottes Wort überführen lassen, was er zu diesem Thema denkt, was er zu diesem Thema sagt. Zu diesem Thema geben. Gott spricht zu uns. Und so hangeln wir uns heute weniger an dem Text entlang, sondern ich habe uns einfach drei Fragen mitgebracht, die wir versuchen wollen, heute zu beantworten. Wir sehen nämlich, dass die Christen in Antiochia bereit waren und dann auch getan haben. Und wir gucken heute hinter die Kulissen und fragen uns, wie ist das möglich? Wie konnten die so mit ihrem Geld umgehen? Und deswegen drei Fragen für uns. Erstens, wie gehe ich mit meinem Geld um? Zweitens, wie viel Geld sollte ich für Gott geben? Und drittens, was macht mich wirklich reich? Drei Fragen, die wir heute uns beantworten wollen, versuchen zumindest. Und ich denke, da kann man viel drüber reden. Können wir auch gerne im Anschluss tun. Und bevor wir aber an diese Fragen herangehen, einige Worte zu dem Text. Wir finden ja die Christen hier in Antiochia, wo dann Propheten aus Jerusalem gekommen sind. Einer von ihnen war der Agabus, steht hier. Wir werden später nochmal an einer markanten Stelle dann Bezug auf Paulus entdecken. Er prophezeite hier durch Wirkung des Heiligen Geistes eine Hungersnot, die dann auch unter Claudius, wie Lukas uns hier berichtet, eintrat. Claudius war römischer Kaiser von 41 bis 54 nach Christus. Kann man sehr gut eingrenzen, diese Zeit. Und mehrere antike Autoren, so wie Tacitus, Josephus oder Sueton, berichten von mehreren Hungersnöten in Israel um die Jahre 45, 46 nach Christus. Und das war hier der Grund, warum das Geben notwendig wurde. Die Christen haben die Not gesehen, die da heranbrach. Sie schauten mit Gottes Augen und handelten. Und so gebraucht Gott diese Hungersnot, um unter anderem auch uns zu zeigen, wie bereit die Gläubigen waren, von dem Ihren etwas abzugeben. Von dem, was sie hatten, etwas abzugeben und für diese Gemeinde, für die Gegend, letzten Endes für das Reich Gottes, bei diesem Begriff werde ich heute bleiben, zu investieren. Und so steht im Vers 29, dass sie das beschlossen haben. Ja, wir sehen damit, dass sie fest das beschlossen haben und auch taten und dass es auch eingetreten ist, dass Gottes Kinder nicht von Problemen und Nöten verschont werden. Ja? Wir können nicht sagen, nur weil wir jetzt Christen sind, ist alles gut. Nein. Die Gemeinde in Jerusalem zum Beispiel hatte mit vielen Problemen zu kämpfen, gerade weil auch seit Pfingsten viele Pilger da geblieben sind, die ja mit nichts quasi ankamen. Die mussten alle versorgt werden. Die Witwen, so haben wir gesehen, in Apostelgeschichte 6, die Versorgung und so weiter. Und so taten die Christen in Antiochia einen Dienst, eine Diakonie, wie es hier im Griechischen steht, Diakonia, eine Hilfeleistung. Und das Schöne ist, es gibt einen Unterschied von Vers 29 zu Vers 30. Das eine ist das Beschließen und das andere ist das Tun. Es blieb nicht nur bei dem Beschluss, sondern sie taten auch. Sie haben Butter bei der Fische getan. Es ging richtig los, sie haben das umgesetzt. Und somit wird am Ende heute die Frage stehen, bist du ein Vers 29 Christ oder ein Vers 30 Christ? So habe ich es einfach mal genannt. Bist du jemand, der beschließt, der sagt, okay, Gott, du hast zu mir gesprochen, ich nehme mir das vor. Und bleibst du dann da stehen? Oder bist du einer, der dann auch umsetzt? der im vollen Vertrauen auf Gott, auf Jesus, das umsetzt, was vielleicht heute Morgen er in dein Herz hineinredet. Vers 29 oder Vers 30, Chris. Und diese vier Verse, ich habe mir gedacht, da könnte man echt ein gutes Drehbuch für Hollywood schreiben. Das ist ja echt wirklich mit so einem tollen Spannungsbogen aufgebaut, finde ich. Ja, da wird eine Katastrophe angekündigt. Dann wird ein Plan gemacht, wie man diese Katastrophe irgendwie umgehen kann, wie man darin bestehen kann. Und dann wird es in die Tat umgesetzt, wie man diese Katastrophe dann besiegt oder in einigen Teilen zumindest Unterstützung gibt. Für uns heute, deswegen schauen wir uns nicht weiter den Text an, wir gehen hinter die Kulissen. Wir schauen, warum war das möglich? Wieso funktionierte das, dass sie davon hörten und es taten, es umsetzen? Und vielleicht überdenken wir heute unsere Einstellung zu manchen Dingen, unsere Einstellung zum Reich Gottes, unsere Einstellung zum Geld. Ich wünsche mir, dass Gott zu uns redet. Und da kommen wir zu unseren drei Fragen jetzt. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie viel Geld sollte ich Gott geben? Was macht mich wirklich reich? Und einiges dazu habe ich auch aus einem Buch entnommen. Ein Buch von John MacArthur. Wem gehört das Geld? Ja, das ist eine ganz einfache Frage, die hier steht. Ich lese einfach mal den Klappentext vor, fand ihn sehr interessant. Er sagt hier, rund 50% unserer Tageszeit denken wir über Geld nach. Kann sich jeder mal prüfen. Wir denken darüber nach, wie wir es bekommen, wie wir es ausgeben, wie wir sparen, wie wir es anlegen, wie wir es leihen können. Auch in der Bibel geht es erstaunlich oft um Besitz. 16 der 38 Gleichnisse Jesu handeln vom Umgang mit irdischen Schätzen. In Sachen Geld steht unsere Glaubwürdigkeit als Christen auf dem Spiel. Deshalb müssen wir damit wie Verwalter umgehen, denn, dann gibt es schon die Antwort hier, unser Geld gehört Gott. Aber als Verwalter von Gottes Geld haben wir einen Feind. Die Welt und unsere Werbemacher wollen, dass wir unsere verfügbaren Mittel und sogar Kredite für Konsum ausgeben und nichts abgeben. Aber Materialismus und Habsucht sind Götzen. Geben ist seliger als nehmen. Das einfach mal als Klappentext. Und damit kommen wir zu unserer ersten Frage. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Ja, wenn ihr mir ein Stichwort nennen solltet, wenn ich euch frage, denkt mal über Geld nach, gebt mir ein Stichwort zurück, dann würden wahrscheinlich ganz unterschiedliche Sachen kommen. Ja, da wird kommen Sicherheit. Da wird kommen Konsum. Ein Banker würde vielleicht sagen Tauschmittel. Jemand, der keinen Bock auf Bargeld hat, würde sagen Plastikkarte. Manch einer würde sagen, es stinkt. Mancher verbindet das mit Macht, mit Luxus, mancher mit Spaß, mancher mit Gier, mancher mit einer Gefahr. Es sind ganz unterschiedliche Themen, die wir damit verbinden. Geld an sich ist aber nicht schlecht. Es ist weder gut noch schlecht, es ist neutral. Es ist moralisch neutral. Aber Geld, das ist mal aufgeschrieben, ist ein präzises Maß für die Moral. Geld ist ein präzises Maß für die Moral. Geld ist ein Prüfstein, so sagt er es ja auch in seinem Buch, und das werden wir heute auch noch entdecken, für das Leben eines Christen. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Und das ist, wie anfangs erwähnt, eine grundsätzliche Frage auch, die mit dem Glauben, mit dem Gehorsam gegenüber Gott zu tun hat. Ja, Gott stellt dir die Frage, woran hängt dein Herz? Das einfach mal als grundsätzliche Frage. Woran hängt dein Herz? Was tust du mit dem, was du hast? Euch ist sicherlich aufgefallen, dass hier in dem ersten Punkt ein Wort in Anführungsstrichen steht. Das habe ich auch ganz bewusst so gemacht. Genau das werden wir nämlich jetzt untersuchen. Ist es wirklich mein Geld? Ich meine, eigentlich haben wir es schon gehört. Wir werden das aber noch schauen, warum das wirklich so ist. Dass das Geld, was wir haben, dass wir Besitzer sind, dass wir Verwalter sind, dass der Eigentümer jemand anders ist. Ja, alle, die kaufmännische Ausbildung gemacht haben oder in der Schule auch gut aufgepasst haben, die kennen den Unterschied zwischen Eigentümer und Besitzer. Ja? Eigentümer bin ich zum Beispiel von meiner DVD, die Jenny heute mit hat, aber im Moment ist sie nicht in meinem Besitz. Ja, im Moment hat sie Jenny. Sie ist in ihrem Besitz, sie ist im Moment Besitzer, aber es ist mein Eigentum, ich habe es käuflich erworben. Das ist der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Ja? Und wenn wir das wissen, wem gehört das Geld, gehen wir auch ganz anders damit um. Oder? Ich denke, Jenny wird ganz anders mit meiner DVD umgehen, als wenn sie sich selber eine geholt hätte. Man achtet darauf, man ist vorsichtig damit. Man überlegt ganz genau, ob man so eine DVD in die Sonne legt oder mal ein bisschen dran rumbiegt oder sonst irgendwas. Man achtet darauf, was man nur in seinen Besitz gekommen hat, dessen man nicht der Eigentümer ist. Und so sind wir alle Besitzer von Geld. Mehr oder weniger, die Menge ist völlig uninteressant, wenn wir heute diese Fragen uns betrachten. Die Frage ist, wer ist der Eigentümer des Geldes? Ja? Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gott, der Schöpfer, er ist die Quelle des Ganzen, er ist der Eigentümer des Geldes. Wir sind Besitzer und Verwalter. Und das, lasst uns einfach mal zwei Stellen zu lesen. 1. Chronik 29, die Verse 10 bis 12. Ein Lobpreis von David an dieser Stelle. Erste Chronik 29, die Verse 10 bis 12. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und sprach: Gepriesen seist du, Herr Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist Herrscher über alles und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, an jeden groß und stark zu machen. Eine gültige Aussage über den lebendigen Gott, wie er ist, was er tut. Alles im Himmel und auf der Erde ist sein. Von ihm kommt Reichtum, wird hier gesagt. Und die andere Stelle, die wir noch gemeinsam lesen, ebenfalls von David aus Psalm 24. Meistens kennen wir ja nur Psalm 23, aber Psalm 24 sind wir diesmal, der diese grundsätzliche Wahrheit ebenso untermauert. Psalm 24, Vers 1. Von David ein Psalm: Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die ganze Erde, wird hier mit einfachen Worten gesagt, gehört Gott. Alles, was darinnen ist, sagt, glaube ich, Luther. Hier steht von der ganzen Fülle der Erde. Das ist biblische Wahrheit. Alles, was du hast und was du gebrauchst, ist Eigentum Gottes. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und was ziehen wir daraus für einen Schluss mit dieser Frage, wie gehe ich mit meinem Geld um? Ein Zitat aus dem Buch: Du kannst deinen Besitz entweder aus deiner eigenen oder aus Gottes Perspektive sehen. Wenn er Gott gehört, sollst du aufhören, dir Sorgen zu machen und es Gottes Sorge sein zu lassen. Ja? Wenn du immer noch denkst, er gehört dir, dann betrügst du dich selbst. Und du wirst nie aufhören, dir Sorgen zu machen. Wenn wir denken, es ist unser Eigentum, dann mache ich mir vielleicht auch Sorgen, oh, wie geht Jenny mit meiner DVD um? Ist das alles richtig? Aber wenn wir wissen, es ist Gottes Eigentum, es ist sein Besitz, dann gehen wir doch ganz anders damit um, wenn wir wissen, dass er uns das anvertraut hat, aus unserer Sicht. Und ich wünsche mir, dass wir diese Wahrheit begreifen, dass wir begreifen, dass Gott Eigentümer ist und dass wir Verwalter dessen sind, dass er uns das anvertraut hat. Und dazu möchte ich ein Beispiel erzählen, dabei geht es hier um diesen Kerl. Weiß jemand, wer das ist? vorletzte Jahrhundert, hat noch keiner von uns gelebt. Das ist der John Wesley, ein sehr bekannter Prediger. John Wesley, der Mann Gottes, der verstanden hat, dass es Gottes Eigentum ist und dass alles dem Herrn gehört. Der war nämlich mal unterwegs und ihm wurde dann gesagt, dass sein Haus abgefackelt ist. Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Das Haus des Herrn ist abgebrannt, eine Verantwortung weniger für mich. Er hat seinen Besitz nur als Sorge angesehen, worum er sich auch noch kümmern musste, das, worüber er sich vielleicht Sorgen macht, und der Herr hat ihm quasi, so sagt er hier, diese Sorge genommen. Diese Einstellung ruht auf Grundlage der Heiligen Schrift und besagt, dass alles Gott gehört. Fand ich sehr interessant, seine Erwiderung darauf. Wie gehen wir also mit dem um, was Gott uns anvertraut hat? Wir sollen gute Verwalter dessen sein. Gut verwalten. Und wie werden wir gute Verwalter? Indem wir Gott alleine dienen, seine Maßstäbe beachten, ihm gehorchen, ihn an erste Stelle setzen und eben nicht das, was er uns anvertraut hat, nicht den Mammon. Lass uns diese Stellen lesen, das sind ja auch grundsätzliche Wahrheiten aus Matthäus 6, die Jesus uns dort in der Bergpredigt mitgibt. Matthäus 6, Vers 24, wir lesen dann noch Vers 33. Eigentlich ist dieser ganze Abschnitt sehr relevant für dieses Thema. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist ein ganz klares biblisches Prinzip, was er uns hier mitgibt. Er warnt vor irdischen Besitztümern hier in diesem ganzen Text und zeigt ihre Vergänglichkeit auf, das mit den Motten und dem Rost und dem Fraß. Weiter thematisiert er die Sorglosigkeit, die man als Kind Gottes haben kann, wenn man weiß, dass der Vater einen mit allem, was man braucht, versorgt. Und woran ist das geknüpft? Wir lesen noch Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles, was hier vorher auch steht, wie er uns versorgen wird, wie er die Lilien und die Vögel versorgt, so wird er auch uns versorgen. Dies wird uns hinzugetan werden. Aber trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und damit haben wir zwei Grundsätze eigentlich: Gott zu dienen, ihn an erste Stelle zu setzen, nicht das Mammon, und zuerst nach seinem Reich trachten. Das sind Grundsätze, die uns deutlich machen, wie wir mit unserem Geld umgehen können. Ja? Calvin sagte, wo Reichtümer in einem Herzen dominieren, hat Gott seine Autorität verloren. Johannes Calvin. Wo Reichtümer in einem Herzen dominieren, hat Gott seine Autorität verloren. Ja, wenn wir das an erste Stelle stellen, hat Gott seine Autorität verloren. Und dann werden wir, wenn das an erster Stelle steht, ganz anders damit umgehen. Das darf bei einem Kind Gottes nicht sein. Wir dürfen das Geld, dessen Eigentümer Gott ist, was er uns als gute Verwalter anvertraut hat, niemals mehr lieben als Gott. Ja, die Welt, die sieht das anders, das ist völlig klar. Scheffel dir Kohle bis zum Umfallen. Nimm dir so viel, wie du haben kannst, gib bloß nichts ab. Ja, ich habe ein Zitat gefunden aus dem Film Wall Street, wo gesagt wird, Gier ist gut, Gier ist richtig, Gier funktioniert, Gier schafft Klarheit, Gier hat das Beste im Menschen hervorgebracht. Völlig hohle Sätze, oder? Wie anders denkt Gott darüber? Wir schlagen mal auf, 1. Timotheus 6, Vers 10. Gott, der denkt ganz anders darüber. 1. Timotheus 6, Vers 10. Da sagt er, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Liebe zum Geld, nach der einige auch getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ist das nicht mal ein Hammersatz? Die Folgen werden direkt mitbeschrieben, wenn wir uns der Geldliebe hingeben. Die Wurzel allen Übels, alles Bösen wird hier beschrieben. Sie gefährdet unseren Glauben. Wo Reichtümer in einem Herzen dominieren, hat Gott seine Autorität verloren. Wie gehen wir mit unserem Geld um? Lieben wir es? In aller Kürze möchte ich vier Warndreiecke aufstellen, vier Warndreiecke aufzeigen, um uns selber und unsere Liebe zu Gott zu überprüfen. Ja? Und dass wir eben nicht diese Folgen erleben müssen, sondern dass wir Warndreiecke ernst nehmen und eben nicht in einen Glaubensmassencrash geraten, um bei dem Bild zu bleiben. Warndreiecke sollen uns warnen. Da ist Gefahr, Achtung, langsam fahren, beobachten. Und so habe ich vier Warnzeichen einfach mal aufgeschrieben. Wenn man Geld liebt, dann treten diese zutage. Erstens, Versessenheit, auf jegliche Art und Weise an Geld zu kommen. Das ist Ausdruck der Geldliebe. Ja, vor allem durch sündiges Verhalten, indem ich bei der Steuererklärung betrüge, indem ich meine Spesenabrechnung aufblähe, indem ich Schwarzarbeit leiste, indem ich lüge, indem ich stehle. Sünde. All das sind sündige Taten, um an noch mehr Geld zu bekommen. Warum? Weil ich Geld liebe. Zweitens, Habsucht. Die Sucht, haben zu wollen, immer mehr haben zu wollen, eben nie genug haben zu wollen. Wenn das in deinem Leben auftritt, wenn du das merkst in dir, Achtung, es ist ein Warnzeichen. Hier läuft was nicht richtig. Drittens, die Angeberei mit dem, was man besitzt. Ja, wenn ich damit prahle, was ich besitze, das ist ein Eigentümer, ich nicht mal bin. Ja, wenn Jenny jetzt hier mit der DVD gleich rumläuft, sorry heute, bis halt das Beispiel, aber guck mal, was ich hier Tolles habe. Es gehört ihr nicht mal. Sie hat nicht mal was dafür bezahlt. Ich kam gestern vorbei, hat sie sich mitgenommen, weil ich sie gegeben habe. Ich kann darüber verfügen. Aber Angeberei mit dem, was man nur besitzt. Und viertens, Hass, ich habe es mal drastisch auch geschrieben, Hass anderen Geld zu geben und lieber alles für sich zu gebrauchen oder auszugeben. Warnzeichen, Warndreiecke, die uns warnen sollen, dass da etwas im Argen liegt, dass da etwas falsch läuft. Ja? Und deswegen überprüfe dich. Auch ich muss mich überprüfen. Und wenn das so ist, dann müssen wir umkehren zu Gott. Wenn wir einer dieser Warnzeichen sehen, dann müssen wir umkehren zu Gott. Hat er seine Autorität verloren. Wie gehen wir also mit Geld um, was er uns anvertraut hat? Ich finde es schwierig, so in einem Satz zusammenzufassen. Ich habe es mal so formuliert, dass wir sehr gewissenhaft und vertrauensvoll mit der Einstellung zuerst Gottes Reich zu dienen daran gehen. Ja, also sehr gewissenhaft gehen wir daran und vertrauensvoll mit unserer Einstellung Gottes Reich zu dienen. Eben auch mit unserem Geld. Und damit verknüpft ist auch die zweite Frage, wie viel Geld sollte ich für Gott geben? Und da habe ich direkt mal noch eine andere Frage zugeschrieben. Hat hier jemand nämlich auch in dem Buch gestellt. Warum bist du sonntags hier? Ich finde das sehr interessant. Ich habe es einfach mal aufgegriffen, ein paar Gedanken darum gemacht. Ja, es gibt fromme Gründe. Ich will auf Gottes Wort hören. Die Anbetung durch die Lieder, dass ich Gott anbeten kann. Gemeinschaft mit Christen und mit Gott zu haben, anderen dienen zu dürfen, super, super. Können auch ganz unfromme Gründe sein, ich wollte mich mal mit jemandem unterhalten, ich wollte Neuigkeiten erfahren, keine Ahnung, wollte meine Klamotten mal präsentieren. Okay, es gibt sämtliche Gründe, ihr lacht, es gibt sämtliche Gründe, die Menschen anführen, warum sie sonntags in eine Kirche gehen oder in Gottesdienst gehen. Und derjenige hier hat die Frage gestellt, warum ist es nicht wegen des wöchentlichen Opfers? Ein Opfer, etwas entbehren, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. Ein Opfer, etwas entbehren von dem, was ich eigentlich für meine egoistischen Wünsche hätte gut gebrauchen können. Warum ist das nicht ein Grund, warum ich sonntags hier bin? Klammer auf, ich weiß, manche geben was über eine Bankverbindung, geben dann hier sonntags nichts mehr, das ist ja was anderes, aber wenn das mal ein Grund ist, hier hinzukommen, um den Herrn zu opfern, eben auch Geld? Fand ich eine sehr interessante Frage, wo man darüber nachdenken kann. Und weiter fragt man sich dann natürlich, okay, warum ist das denn so? Oder was habe ich davon, wenn ich Geld für ihn oder in sein Reich investiere? Ist ja eine Frage, die man sich dann stellt. Ja, warum soll ich denn etwas abgeben? Was habe ich davon? Das ist eine gute Frage, denke ich. Die Antwort, die ist sehr einfach, gibt die Bibel uns auch sehr einfach, legt sie uns da. Vielleicht klingt sie dir zu einfach, du bist damit nicht zufrieden, das zu hören. Aber wenn wir schon diese Ego-Frage stellen, was ich davon habe, wenn ich was gebe, dann müssen wir mit dieser Antwort erstmal leben. Geben ist seliger als nehmen, wird uns gesagt. Und ganz unten, deswegen habe ich das genommen, wer segensreich sät, wird segenreich ernten. Wenn wir etwas geben, so sagt uns Gottes Wort, werden wir segensreich ernten. 2. Korinther 9, Vers 6. Ja, und Jesus selbst hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Es ist seliger, es macht fröhlicher, es macht glücklich. Warum ist das so? Kommen wir im dritten Punkt noch zu, was macht wirklich reich? Wir sehen hier, das ist Gottes Wahrheit. Das vermittelt uns die Heilige Schrift. Die Frage eingänglich, vertraust du Gott? Glaubst du ihm das? Bist du ihm gehorsam, dass das so ist? Das ist ein Prinzip von Gott, ein Prinzip im Reich Gottes. Gib und dir wird gegeben werden. Ja? Das ist anderer Reichtum. Das heißt nicht, dass wir alle hier auf einmal Millionäre werden. Ja, ich predige kein Wohlstandsevangelium, dass wir alle reich werden, nur weil wir genug glauben und genug geben. Das ist Quatsch. Es geht hier um einen anderen Reichtum, den wir empfangen. Kommen wir mit der dritten Frage noch drauf zurück. Es geht hier um das Vertrauen, dass wir das glauben. Dass das unsere Grundlage ist, wenn wir über das Geben nachdenken. Ja, und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, das ist völlig unlogisch, wie soll das denn funktionieren? Dann sagst du eigentlich damit, Jesus, ich vertraue dir da nicht. Ja, und dann muss man weiterdenken, wieso hast du Jesus, als du gläubig geworden bist, vertraut, dass er gestorben ist, dass er dann auch noch auferstanden ist, dass dadurch deine Sünden vergeben sind, dass du ewig leben wirst. Wieso glaubst du das und vertraust ihm darin, aber nicht in deinem täglichen Leben? Diese Frage, stell dir mal, ist eine harte Frage, die ich mir stellen musste und wahrscheinlich auch immer wieder stellen werde, an Punkten, wo ich genau da ankomme in meinem täglichen Leben. Wie konnte ich Jesus da vertrauen, aber nicht im täglichen Doing? Geben ist Ergebnis unseres Glaubens. Geld, anfangs gesagt, ist ein präzises Maß für die Moral. Der Umgang mit Geld zeigt unter anderem, das ist nur ein Kriterium, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Wie viel sollten wir nun opfern? Was sollten wir geben? Ist ja eine sehr interessante Frage. Ja, immer wieder hört man ja, ich habe nur gehört, 10%, den Zehnten geben. Ja. Ich lese einfach mal was vor, was hier ein anderer Pastor, ich denke aus den USA, geschrieben hat in einem Buch. Und zwar hat er gesagt, der Gemeindegottesdienst muss kostenlos und für jeden zugänglich sein, der ein geistliches Bedürfnis hat. Aber jemand muss die Erhaltung der Gemeindegebäude, die Mission und die Gehälter zahlen. In unserer und den meisten anderen Kirchen hängt das Jahresbudget fast ausschließlich von den Spenden der Gemeindemitglieder ab. Im landesweiten Durchschnitt wird der Großteil des Spendenaufkommens von nur 20% der Leute getragen. Leider drohen einige Trends, diese Grundsicherung zu unterlaufen. Erstens wollen immer mehr Menschen in die Gemeinden von Gott oder Jesus hören, aber nichts von den Verpflichtungen wissen, die eine Gemeindezugehörigkeit mit sich bringt. Ich will hiermit nicht klagen. Wir werden heute Nachmittag Finanzen hören. Ich denke, es sieht sehr gut aus. Ja, aber das sind ja grundsätzliche Sachen, die man so festgestellt werden und wo Tendenzen zu sehen sind. Umfragen zeigen, sagt er dann weiter, dass heutige junge Erwachsene zwar oft Gläubige sind, aber keiner Gemeinde angehören. Sie haben sich zum Glauben entschlossen, aber nicht für eine Gemeinde, wo sie Gott dienen. Nun bin ich nicht die Art von Pastor, der mit großem Druck Taktiken einsetzt oder nur über Geld redet. Ehrlich, Sie können meine Predigtmappe durchsehen. Aber ich gestehe, dass mich diese Trends beunruhigen. Er sagt, eine Lösung könnte sein, jeden aktiven Gemeindemitglied Rechnungen zu senden mit Empfehlungen, wie viel jeder geben sollte. Klingt erstmal ein bisschen seltsam. Er beschreibt dann weiter, dass jüdische Gemeinden das so machen. Sehr interessant. Und dann sagt er, auf der einen Seite bewundere ich diese klaren Sicht der Bedürfnisse jüdischer Gemeinden und die Verantwortung jedes Mitglieds, aber ich zweifle daran, dass das in freien Gemeinden funktionieren würde. Ja, das sind erstmal so ein paar grundsätzliche Themen, die er hier anspricht. Fand ich sehr interessant, wie er so diese Sicht hat, wie er das auch statistisch einfach mal aufbereitet hat. Wie viel sollten wir nun geben? Wer gibt? Warum geben wir? All diese Fragen wollen wir uns jetzt anschauen. Und die Bibel lehrt im Alten Testament den Zehnten. Es gibt sehr, sehr viele Stellen dort. Können Sie uns leider nicht anschauen heute. 4. Mose, 5. Mose, einige Stellen. Ich habe das kurz zusammengefasst. Der Zehnte war die Steuer in Höhe von 10%, die für die Bedürfnisse der Leviten verwendet wurde. Sie hatten kein eigenes Einkommen und kein eigenes Land. Ja, die waren quasi abhängig davon, dass etwas gegeben wurde. Und das ist so die grobe Sicht, sage ich mal, des Alten Testamentes. Man müsste natürlich in alle Stellen reinschauen und schauen, was sie wirklich gegeben haben und wie viel und wofür noch und von was. Aber die Frage, die wir uns ja stellen wollen, wie ist das im Neuen Testament? Was gilt für uns? Der zehnte Teil im Neuen Testament wird nur an wenigen Stellen erwähnt. Zwei, dreimal in den Evangelien, in Matthäus 23, Lukas 11 und Lukas 18. Und einmal wird eine alttestamentliche Geschichte, das war die Geschichte von Abraham, im Hebräerbrief aufgeschrieben oder wiederholt. Ich habe in meinen Vorbereitungen nirgendwo einen Aufruf oder ein Gebot für uns gefunden, wo wir aufgefordert werden, als gläubige Christen den Zehnten zu geben. Ich habe es einfach mal direkt so aufgeschrieben. Wir können gerne dahinter darüber reden. Es ist nach wie vor, denke ich, ein spannendes Thema, weil das einfach sehr im Umlauf ist. Aber ich möchte versuchen, nun anhand von zwei Passagen, die wir in der Bibel finden, im Neuen Testament, in Lehrbriefen, deutlich zu machen, was bzw. worum es geht beim Geben. Ja? Der Teil aus 2. Korinther 9, den werden wir später noch lesen. Wir schauen uns nun erst einmal 1. Korinther 16, die Verse 1 bis 4 an. Und schauen da, was die Bibel uns sagt über das Geben. 1. Korinther 16, die Verse 1 bis 4. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber der Mühe wert ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Das ist eine Anforderung in einem Brief an eine Gemeinde damals in Korinth. Und so habe ich einfach mal aus diesem Text und aus dem Text, den wir gleich noch lesen werden, Merkmale des biblischen Gebens gesammelt. Ja, direkt in Vers 1, gebe für das Reich Gottes. Die Sammlung für die Heiligen steht hier. Eine Sammlung für die Heiligen, für die Gläubigen, für andere Gemeinden, für die Missionare. Letzten Endes eine Sammlung für das Reich Gottes. Auch in unserer Gemeinde wird gesammelt für die Anliegen der verschiedenen Gruppen, dass gewisse Veranstaltungen durchgeführt werden können, dass wir Redner einladen können, dass die Unkosten bezahlt werden. Es ist alle muckelig warm heute, auch das kostet Geld. Gebe für das Reich Gottes. Das nächste, was wir sehen können, ich habe es wieder als Aufforderung formuliert, gebe regelmäßig. Ja, wir sehen hier, dass an jedem ersten Wochentag etwas eingelegt wurde. Ja, ich habe es einfach regelmäßig genannt, weil es eine gewisse Regel beinhaltet. Das heißt also im Gegenteil oder im Umkehrschluss eben nicht, dass wir das sporadisch oder subjektiv machen, wenn es uns gerade passt, also sprich, ich habe jetzt vielleicht gerade noch ein bisschen Geld übrig von meinem hochtrabenden Lebensstil, um es mal so auszudrücken, und das gebe ich jetzt einfach mal. Hier steckt ein Prinzip hinter, eine Regelmäßigkeit, wo wir von vornherein was zurücklegen und ansammeln, wie es hier steht. Das wiederum erfordert natürlich Vertrauen auf das, was Jesus uns zusagt, Vertrauen an eine gewissenhafte Einteilung des Ganzen, Prioritätensetzung in Sachen Reich Gottes, Versorgung der Familie, keine Frage. Geld zurücklegen, darf man das oder darf man das nicht? Ist das ein Zeichen von Misstrauen? Ich denke, man darf es tun. Gott hat uns den Verstand gegeben. Warum sollten wir kein Geld zurücklegen, wenn wir denken, oh, Waschmaschine könnte bald kaputt gehen? Kleines Beispiel. Ja, das dürfen wir mit ihm prüfen und sehen, Herr, was ist wirklich für dich dran? Was ist das Geld, was ich dir geben kann? Das ist letzten Endes eine vertrauensvolle, ganz individuelle Sache zwischen dir und Gott. Ja? Aber was wir sehen ist, dass dieses Opfer Teil der wöchentlichen Anbetung ist. Vernünftiger Gottesdienst, wie Römer vielleicht sagen würde. Was sehen wir hier noch? Was können wir noch mitnehmen? Jeder soll was geben. Ja, wie es hier steht, ein jeder. 20% hat der Herr Pastor hier ausgerechnet oder hochgerechnet, wie auch immer. Denkt an die Geschichte zu Beginn. Jeder hat eine Tasse gehabt, ganz bestimmt. Frage ist, füllen wir diese Tasse und geben. Sagt vielleicht der eine, ja, ich habe doch gar nicht so viel. Aber ich habe vorhin schon gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht, wie es hier steht, gebe so viel, wie dir möglich ist, wie es hier bei mir steht, nachdem er gedeihen hat. Ein bisschen komisch ausgedrückt, finde ich. Je nachdem, wie viel du hast. Hier wird kein Prozentsatz genannt. Gebe, egal ob du reich bist oder arm, in deinen Augen oder in den Augen anderer. Gib, so wie du Vermögen bist. Freiwillig, opfernd. Das ist hier niedergeschrieben. Das kann ich hier so der Bibel auch für uns entnehmen. Gebe so viel, wie dir möglich ist. Und um das Ganze noch abzuschließen, vertraue es bewährten Dienern Gottes an, wie es in den Versen 3 und 4 steht, wo die Gemeinde Vertrauen drin hat. Es bringt überhaupt nichts, wenn man da Misstrauen ist. Wenn da Misstrauen ist, dann wird es wohl oder übel schlecht ausgehen. Das einfach mal ein paar Punkte, die wir hier aus dieser Passage mitnehmen können. Ich hoffe, ihr stimmt bis jetzt mit mir überein. Wenn nicht, lass uns dahinter drüber reden. Ich stelle mich da gerne zur Verfügung. Aber wir können noch ein paar weitere Punkte sammeln aus einer anderen Passage, und zwar 2. Korinther, Kapitel 8. Lass uns das auch noch lesen, weil es auch dort grundsätzliche Dinge beschrieben steht, wie es mit den Sammlungen, wie es mit dem Geben von Geld oder was es damit auf sich hat. 2. Korinther 8, die Verse 1 bis 8 lesen wir mal. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Willen willig und baten mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. So dass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hat. Aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben, Wort, Erkenntnis, an allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Auch hier wieder einige Sachen, das ist eine ganze Predigt, Selbstwert dieser Text, um darüber zu reden. Aber einige Punkte, die ich einfach rausgegriffen habe. Geben können ist Gottes Gnade. Ja? Paulus berichtet hier an die Korinther über die Gnade. Sonne stört, aber das ist nicht schlimm. Geben können ist Gottes Gnade, steht da. Paulus berichtet an die Korinther von der Gemeinde oder den Gemeinden Mazedoniens, wo diese Gnade gegeben ist. Ein Geschenk. Wir dürfen geben, weil Gott uns etwas anvertraut hat. Und der Gemeinde hier in Mazedonien, die war nicht gerade, ich denke mal nicht, von Reichtum gesegnet, sondern sie war in Bedrängnissen. Der ging es richtig dreckig, denen ging es übel. Ja, in aller Bedrängnis. Und darin haben sie nicht irgendeine Ausrede gebraucht, ja, uns geht es doch selber nicht so gut. Sie haben gesagt, wir geben. Wir geben. Ja? Und das haben sie, wie es hier steht, mit einem Überschwang der Freude getan. Freude, die alles übertrifft, das Pflichtbewusstsein, den Gehorsam, den Druck. Diese Freude weiß, worauf es ankommt. Die steht über diesen Bedrängnissen und über den Problemen. Die hat nämlich was mit unserer dritten Frage zu tun, was wirklich reich macht. Kommen wir gleich noch zu. Aber Freude, die nach vorne schaut, die auf die ewigen Schätze schaut. Freude, die sich nicht auf das Hier und Jetzt begrenzt, sondern die weiß, es wird weitergehen. Das ist nicht das Ende. So eine Freude steckte darin, weil sie geben durften. Ja? Und so gaben sie freigebig, großzügig. Gebe freigebig, gebe großzügig. Ja, die Christen in Mazedonien gaben so. In ihrer tiefen Armut. Aber das wurde ihnen zum Reichtum. Jesus lehrt uns in Matthäus 6, in den ersten 4 Versen, dass wir nicht so geben sollen, dass die anderen das sehen. Dass wir schön den 100-Euro-Schein in den Korb reinlegen, wo jeder sieht, oh, der gibt aber viel. Jesus sagt, den Lohn habt ihr dann bei den Menschen, ja, von mir aus. Aber auch hier geht es um Lohn, um den ewigen Lohn. Bei Gott, bei dem Vater, habt ihr ihn nicht. Er sagt, wir sollen so geben, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Ja? Dass die Linke nicht noch irgendwie die rechte Hand abhält, dass wir nicht in Zweifeln geraten, dass wir nicht mit dem Zwang oder aus der Sorge herausgehen, sondern mit Freude geben, dass wir freigebig geben, dass wir großzügig geben, dass wir mit einer angemessenen Opferbereitschaft geben. Habe eine angemessene Opferbereitschaft. Auch hier steht wieder, wie wir geben sollen. Nach ihrem Vermögen, nach dem, was sie haben. Wiederum kein 10%, keine Zahl, die uns hier mitgegeben wird. Gott erwartet nicht, dass du mehr gibst, als du Möglichkeiten hast. Ja? Wir sollen keinen Kredit aufnehmen, damit wir mehr geben können. Das wäre ja Schwachsinn. Ja? Aber dieses Freiwillige, dieses opferbereite Geben, zu wissen, oh, da muss ich selber mal auf was verzichten. Das ist es, das, worum es hier geht. Und wir sehen hier, wie die Gemeinde in Mazedonien das getan haben. Mit vielem Zureden. Ja, sie haben sie quasi bedrängt. Sie haben gesagt, wir wollen. Opferbereit zu geben. Für sie war es Gnade, ein Privileg, etwas zu geben. Ist das nicht eine Einstellung? Ist das nicht eine Sicht von Geben? Ich finde das total Hammer. Und da habe ich echt dran zu knabbern gehabt, dass die mit vielem Zureden sich an dem Dienst beteiligen wollen. Dass sie zugeredet haben, dass sie bedrängt haben. Wir wollen das. Echt Hammer. Zwei weitere Sachen, die auch in diesen Versen noch vorkommen. Vers 5. Nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Sie haben sich selber geopfert. Ja? Denen ging es nicht gut in der Bedrängnis. Und haben selber gesagt, okay, die haben Not, also trete ich ein für die Not an meinem Nächsten. Im vollen Vertrauen. Ihr Besitz stand unter der Führung Gottes. Und sie gaben sich selbst hin als ein lebendiges Opfer. Und das Letzte, was ich hier noch rausgesucht habe, gebe in Liebe, Vers 8, die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Das wird dann den Korinthern so mitgeteilt. Das Geben ist eine Prüfung der Echtheit der Liebe. Ist das nicht eine Hammeraussage? Die Liebe, die ist großzügig. Sie gibt. Die Überprüfung der Echtheit der Liebe. Sehr viel dran zu knabbern. Sehr viel. Das ist eine Hausaufgabe fürs ganze Leben. Darum darf ich nochmal festhalten, Gott gibt keine Zahl, er gibt Verantwortung. Gott gibt uns die Verantwortung, als gute Verwalter darüber zu verwalten, was wir geben. Und er fordert uns heraus mit diesen Versen, mit unserem Thema, wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Und er gibt die Zuversicht genau darin. Und deswegen fragen wir uns jetzt zum Schluss noch in aller Kürze, was macht mich eigentlich wirklich reich? Ja, dahinter steckt ja die Frage, wie sollen wir geben, was gehört dazu, warum das Ganze? Und wir gehen ein Kapitel weiter in den 2. Korintherbrief, Kapitel 9, und lesen da den letzten Text für heute, weil er uns einiges mitgibt zu dieser Frage, was uns wirklich reich macht. 2. Korinther 9, Abvers 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss, ja, oder mit Betrübnis kann man auch sagen, oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht den Sämann und Brot zur Speise wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung des Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gnade oder Gabe. Auch das ist wahrscheinlich eine Predigt wert. Weil hier so viel drinsteckt, weil hier so viel tiefgehende Sachen drinstecken. Das können wir leider heute alles nicht betrachten. Vielleicht schauen wir uns diesen Text nochmal gesondert an. Aber was macht mich wirklich reich? Erstmal die Frage, wer? Gott macht dich reich. Ich fand das so krass, wie das hier steht. Er vermag zu geben, Vers 8, in allem, alle Zeit, alle Genüge. Wir werden nicht alle Millionäre. Das ist anderer Reichtum. Aber wir werden genug haben. Wir werden genug haben, was uns auch Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 6 deutlich macht. Säen und ernten. Ich finde das so spannend, einfach so ein Beispiel aus der Natur zu nehmen, was es deutlich macht. Das kleine Korn, wenn wir das säen, dann werden wir hinterher viel Frucht ernten. Frucht der Gerechtigkeit ist, glaube ich, hier auch erwähnt worden, genau, Vers 10. Also hier steckt so viel drin, was wir alles gar nicht betrachten können. Aber Vers 6 nochmal drauf eingehen, wenn wir wenig in Gottes Reich investieren, ja, werden wir auch wenig ernten. Also vielleicht sind wir dann für kurze Zeit glücklich, weil wir dann mehr haben, was wir nicht in Gottes Reich investiert haben. Aber Gottes Segen oder das, was zurückkommt, wird gering sein. Stattdessen, wenn wir viel in Gottes Reich investieren, an Geld, aber auch an Zeit und an Kraft, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, der Herr wird eine segensreiche Ernte schenken. Leiblich und geistlich gesegnet. Nochmal, wir werden keine Millionäre. Vielleicht der ein oder andere, weiß ich nicht. Aber das heißt nicht, dass wir alle in den Luxus schweben werden, sondern wir werden versorgt werden und wir werden geistlichen Segen ernten. Dazu kommen wir ganz kurz jetzt noch. Lass uns Schätze für die Ewigkeit sammeln. Ja? Darin möchte Gott uns reich machen, in diesen Schätzen. Ja, nicht, wie die alte Werbung es sagt, unser Haus, unser Auto, unser Boot, unsere Dusche, unsere Badewanne, unser Schaukelpferd. Mein Anlageberater, ich glaube Sparkasse oder so war es. Das sind irdische Schätze, ja. Kann man alles sammeln. Frage ist, Eigentümer, Besitzer? Jesus warnt davor, es wird einmal vergehen. Du wirst es nicht mitnehmen können in die Ewigkeit. Darum sorge vor, sammle ewige Schätze. Was wird denn noch reich? Dein Herz wird reich. Ja? Vers 7, wieder wird hier keine konkrete Summe genannt, sondern wie ein jeder sich im Herzen vorgenommen hat. So wie du geben kannst, wie du es in deinem Herzen erdacht hast, das ehrt Gott. Und um nichts anderes geht es. Wenn du in sein Reich investierst, wenn du ihm gibst, dann ehrt es ihn. Es geht beim Geben also um dein Herz. Ja? Nicht mit einem grimmigen Herzen oder einem zornigen Herzen oder mit Betrübnis oder mit dem Zwang darin sollen wir geben, steht hier, sondern fröhlich, freigebig, freiwillig. Das macht innerlich reich, wenn wir fröhlich etwas weggeben können, dann wird unser Herz fröhlich werden. Und hier kommt es wieder, eingangs schon erwähnt, auf Glauben und Gehorsam an. Vertrauen wir dem? Sprechen wir das mit unserem Herrn, der hoffentlich in unserem Herzen regiert? Sprechen wir das in unserem Herrn und geben dann das, was wir in unserem Herrn versprochen haben oder mit ihm besprochen haben. Das ist anderer Reichtum, den wir dann empfangen. Anderer Reichtum, das ist Reichtum, innerlicher Reichtum, den wir dann haben, Fröhlichkeit, Freude. Und das Letzte, was ich auch noch gesehen habe, Gott wird reich geehrt durch Dankbarkeit. Ja? Das macht wirklich reich, auch uns im Inneren. Das macht mich reich, innerlich, wenn ich sehe, ich habe etwas gegeben und Menschen freuen sich darüber, oder? Wenn wir doch Kleidung geben und Jörg fährt damit in die Ukraine und berichtet von den Menschen, die sich freuen über das, was sie bekommen haben, die den Dank an Gott richten, genauso wie es hier steht, dann wird Gott darin reich gemacht an Ehre. Ist das nicht ein tolles Prinzip? Es ehrt Gott, wenn andere Menschen ihm dankbar sind. Ja? Wenn du mit jemandem über Jesus sprichst und dieserjenige lernt Jesus kennen, wenn du deine Zeit investierst, ihm, weiß ich nicht, Bücher schenkst und damit dein Geld investierst und der lernt Jesus kennen, bist du da nicht fröhlich im Inneren? Ist da nicht Freude im Himmel? Wird Gott nicht dadurch geehrt? Ist das nicht etwas, was uns auch reich macht im Inneren, wo er dann Gott dankt? Das ist anderer Reichtum. Das ist nicht der Reichtum, den wir uns vielleicht vorgestellt haben, heute noch vor dieser Predigt, keine Ahnung. Das ist echter Reichtum. Reichtum, von dem man zehren kann. Wo man eine Freude erlebt, die Gott einem schenkt. Was macht uns also wirklich reich? Das ist diese Frage hier. Wir sollen unseren irdischen Besitz fröhlich, weise und freigebig einsetzen. Wenn wir alles einsetzen, was der Herr uns anvertraut hat, unser Geld, unseren Besitz, ja, also wenn wir unser Auto einsetzen, um andere mitzunehmen, unser Haus öffnen für andere, wenn wir unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Ideen, unsere Gaben, haben wir heute alles gar nicht thematisiert, einsetzen, auch das können wir in Gottes Reich investieren, dann sammeln wir doch Schätze im Himmel. Die kann uns niemand mehr stehlen und je mehr wir sehen, desto mehr wir ernten. Das ist das Thema. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Die Frage ist, reicht dir das? Vertraust du ihm dabei? Bist du ihm gehorsam? Ja? Dazu gehört vielleicht auch, was auch ich, Vers 29 Christ mir vorgenommen habe, loszugehen und nochmal die Kontoauszüge zu checken. Oder den Haushaltsplan zu checken. Zu gucken, was geht. Könnte ein nächster Schritt sein. Zu überprüfen und mit Gottes Willen in Einklang zu bringen, meine Wünsche, die ich habe. Wenn mein Herz die richtige Einstellung zu Reichtum hat, werden wir gerne Geld in Gottes Reich investieren. Die Frage ist, wie am Anfang schon gesagt, was für ein Typ sind wir? Vers 29 oder Vers 30? Einer, der jetzt vielleicht auch gesagt hat, boah, das hat mich voll getroffen, das beschließe ich. dann bleib nicht dabei stehen, werde ein Vers 30 Christ. Und sie taten es, setze es um, tu es. Und so nimm deine Tasse und beteilige dich hieran. Nimm deine Tasse, geh los. Fang an zu sehen, gehe noch heute hin. Überprüfe. Prüfe, was zur Verfügung steht und gebe mit freiem Herzen, freigebig, opferbereit. Nicht aus Zwang oder Bitterkeit, haben wir gerade noch mal gelesen, sondern freudig, was der Herr dir anvertraut hat. Vertraue ihm, er wird es wohl machen. Nimm deine Tasse und gehe los. Amen.